Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Fürst Fugger Privatbank Finance Talk, Kapitalmärkte im Fokus. Mein Name ist Marco Behring und ich darf heute gemeinsam mit dem Kollegen Mertens über die Kapitalmärkte sprechen. Ich habe schon gesagt, ganz besonderer Gast heute da, Kollege Christoph Mertens, seines Zeichens Leiter der Niederlassung Köln und ständiges Mitglied im Anlageausschuss unserer klassischen Vermögensverwaltung. Ja, Christoph, wir haben ein interessantes erstes Quartal hinter uns. Aber mich würde jetzt ja interessieren, was waren denn die Themen, die du letzten Endes Ende letzten Jahres letztlich gar nicht auf deiner Bingo-Karte hattest, die aber dann tatsächlich eingetreten sind? Also was waren die Überraschungsmomente des ersten Quartals für dich aus der Perspektive des Asset Managers? Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, wir können, glaube ich, auch sagen, und da wird dann niemand widersprechen, dass vieles gar nicht so gekommen ist, wie wir es eigentlich erwartet hatten. Die großen Erwartungen, die da ja mit dem Amtsantritt von Donald Trump geschürt wurden und auch jeder hatte in Bezug auf die Märkte, sind ja nun mal überhaupt nicht eingetreten. Aber die Bingo-Karte nehme ich gerne auf. Drei Dinge spontan. Also zum einen würde ich mal die Outperformance der europäischen Aktienmärkte gegenüber der USA sehen und auch die deutliche Underperformance der US-Indizes, also egal ob jetzt S&P, Nasdaq. Das war schon etwas, was man so nicht erwartet hat. Gleichzeitig sicherlich auch ein Stück weit historisch. Also das erste Quartal war in Teilen schon sehr historisch, weil dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, wenn wir uns mal nach Deutschland zurückbesinnen, das Schuldenpaket und dann anschließend eher für die Kapitalmärkte doch interessant das Thema Zinsen, also dieser Zinsanstieg, der Sprung in der 10-jährigen Bundesanleihe auf fast 3%, hatten wir auch so nicht erwartet. Und am Ende des Tages natürlich abgeleitet von vielen volkswirtschaftlichen Entwicklungen, die da waren, der negative Währungseffekt Euro-US-Dollar. Ja, also wenn wir ja die US-Performance in den Aktienmärkten sehen, ist die ja in US-Dollar gerechnet. Und wenn wir den Währungseffekt noch draufrechnen, dann ist es am Ende des Tages noch etwas miserabler, als wir das eigentlich im ersten Moment sehen können.
Ja, lass uns vielleicht mal einen Punkt rausgreifen, was du angesprochen hast. Die relative Stärke Europas in Relation zu USA. Dieser Trend, den wir jetzt da gesehen haben im ersten Quartal. Ist es deiner Ansicht nach jetzt eine längerfristige Trendwende, die da eingesetzt hat? Oder könntest du dir vorstellen, dass sich das auch im zweiten Quartal oder fortfolgend in diesem Jahr wieder in Luft auflöst? Wie ist da dein Sentiment momentan?
Ja, also Trendwende sicherlich schon, aber nicht in der Form, dass Deutschland und Europa jetzt dauerhaft besser performen als die USA. Das sehe ich jetzt noch nicht. Wir haben natürlich durch die Schuldenthematik oder nennen wir es mal positiver Investitionsthematik, haben wir ja schon strukturelle Veränderungen in Deutschland und Europa. Und da kann man schon von ausgehen, dass das einen Effekt hat, dass es die Aktienmärkte stabilisiert, weil die Unternehmen, die es betrifft, natürlich eine ganz andere Perspektive haben. Aber diese komplette Umkehr der eigentlich gewohnten Schere, die es da gibt, das sehen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber es wird strukturell was ablaufen, was Europa und Deutschland deutlich besser performen lässt, sicherlich, als das in der Vergangenheit häufig der Fall war.
Und im Grunde genommen muss man ja sagen, ist es auch eine an sich ja positive Entwicklung. Also wir sind natürlich alle als Vermögensverwalter immer so aufgestellt, dass wir durchaus breit gestreut sind, dass wir den Fokus nicht ausschließlich in den USA gesetzt haben und auch zukünftig nicht setzen werden. Und da freut man sich natürlich, wenn sich eine Schere schließt, die sich vielleicht die letzten Jahre hin auf eine sehr heftige Art und Weise aufgemacht hat. Und das ist dann vielleicht unterm Strich auch eine ganz gesunde und gute Entwicklung, die sich da letzten Endes so ein Stück weit etabliert hat. Wie ist denn das Sentiment in klassischen Vermögensverwaltungsausschuss? Wie seid ihr mit diesen Entwicklungen umgegangen? Vielleicht kannst du da einfach mal aus der gelebten Praxis sprechen, wie ihr das erste Quartal rein anlageentscheidungstechnisch bewältigt habt.
Ja, wir haben natürlich jetzt nicht, ob dieser Underperformance die USA komplett über Bord geworfen und werden da jetzt auch keinen Abgesang anstimmen, weil das wäre jetzt auch wiederum übertrieben. Wir haben mit Hinblick auf diese Veränderung oder auch auf die Performance-Veränderung, die ja zuweilen relativ schnell ging, also die Entwicklungen im DAX waren ja durch einige wenige relativ schnell wieder abgearbeitet. Also wir haben schon die USA leicht reduziert, auch nicht nur vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung und der Performance, sondern auch, wie ich es eben schon sagte, vor dem Hintergrund der Währung. Also da etwas die Position reduziert. Wir haben die US-Währung Werte oder die US-Allokation, die wir hatten, haben wir diversifiziert. Ist, glaube ich, kein Geheimnis nach den letzten 2, 3 Jahren, dass sie doch eher tech-lastig war. Also gerade im Hinblick auf die Nasdaq-Outperformance der letzten Jahre. Da haben wir hier und da was angepasst. Und wir haben natürlich die europäische Situation neu aufgegriffen und uns für die kommenden, in unserer Perspektive stabilen Jahre doch etwas angepasst und ausgerichtet. Ja, also die Aktienquoten in sich haben wir nur leicht reduziert. Und das ging natürlich diese Reduktion dann zu Lasten der USA. Aber da sprechen wir jetzt über keine gewaltigen Anpassungen, sondern wir sind da im Feintuning-Bereich. Also lass es 2, 3, vielleicht maximal 4 Prozentpunkte sein.
Was ja auch letzten Endes der Tatsache geschuldet ist, dass ihr ja nicht alle Eier in einen Korb gelegt hattet, sondern eben mit dieser breiten Streuung ja schon traditionell immer unterwegs seid und euch dieser ja jetzt sektoral oder eher regionale Schwäche Fall in den USA jetzt ja natürlich in der Dramatik gar nicht trifft. Also ich habe letztens eine interessante Statistik gelesen. Der Nasdaq 100 hat das viertschlechteste erste Quartal seit Bestehen in diesem Jahr absolviert. Und also vielleicht nur zum Vergleich, das schlechteste war 2001, dann zweitschlechteste war 2008 und drittschlechteste erste Quartal war 2020. Und dann reiht sich schon an vierter Stelle das Jahr 2025 ein. Also in den USA ist weit mehr passiert und weit Heftigeres passiert als in Europa. Und das ist auch vielleicht auch mit auch einer der Gründe, wenn man jetzt auf unsere Strategien schaut, Christoph. Wir halten uns da in der Gemengelage wirklich, wirklich stabil. Und das zeigt, dass wir dann wirklich diesen starken US-Fokus, ja, wir haben natürlich einen US-Anteil, aber in dem Umfang, wie den vielleicht manche andere mitgemacht haben, haben wir den nicht mitgemacht. Und da sind wir natürlich jetzt dann in der Situation, dass wir punktuell nachjustieren können und das auch tun, aber jetzt nicht das Ruder in vehementem Umfang rumreißen müssten.
Wobei die 3 Jahre, die du jetzt gerade genannt hast, sind ja auch schon die ja, negativen Highlights der letzten 30 Jahre, ne? Also zu diesen Jahreszahlen fällt einem direkt was ein und das ist schon bemerkenswert, dass wir uns jetzt in diese Reihe einreihen und das nur über die Diskussion mit Zöllen. Ja? Also das ist schon Wahnsinn. Aber du sagst es, diesem Wahnsinn, wenn man das direkt fortsetzen will, kannst du ja nur noch, wenn du investiert bleiben möchtest, mit Diversifikation entgegnen. Da kannst du nicht versuchen, die Trends kurzfristig abzufangen, weil die Rotation geht ja zuweilen auch in 2, 3 Tagesabschnitten. Und dann sind wir ja schon im Trading-Bereich und das ist ja ganz klar nicht unser Ansatz, sondern wir wollen da ja langfristig raus. Und da müssen wir diese Dellen auch nutzen, um gewisse Themen auch einfach durchzustehen. Aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Aber wir haben jetzt viel von meiner Sichtweise erzählt. Du hast jetzt noch gar nicht gesagt, wie du denn an dem Bingo-Hauptgewinn vorbeigeschrammt bist. Was stand denn bei dir nicht auf der Karte? Was
Ja,
hast du denn nicht erwartet?
eine spannende Frage. Ich möchte mich dir fast anschließen, aber will es vielleicht noch mal etwas paraphrasiert umschreiben. Also für mich war es überraschend. Also du hast natürlich die Konsequenz von gewissen Ereignissen beschrieben, die am Kapitalmarkt passiert sind. Ich gehe jetzt vielleicht mal auf die politische Ebene. Und was für mich tatsächlich schon eine Überraschung war, war diese fiskalpolitische Trendwende, die wir in Deutschland gesehen haben. Für mich auch überraschend. Und das vielleicht sogar noch überraschender war diese fiskalpolitische Trendwende, die wir nicht nur in Europa gesehen haben, sondern in den USA, aber in die andere Richtung. Das ist übrigens tatsächlich eine sehr faszinierende Konstellation, dass wir jetzt in Europa plötzlich anfangen und sagen, naja, jetzt müssen wir anfangen, Schulden zu machen. Und die USA, die das unter Biden, also hat man ja in der Spitze eine Neuverschuldung von 8% des BIPs, dass wir da jetzt gerade unter Trump eine Rückabwicklung dieses Trends sehen, dass da Trump mit dieser politischen Ausrichtung um die Ecke kommt und da kommen wir zum dritten Punkt, mit dieser Ausrichtung ganz bewusst auch das Risiko eingeht, konjunkturell letzten Endes der USA auf kurze Sicht zu schaden, das hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet. Also du hattest es ja im Entree schon schön gesagt, wir hatten eigentlich oder sehr viele hatten eigentlich Trump als denjenigen, auch vielleicht durch seine erste Legislatur, so ein bisschen als den Präsidenten gesehen, der A, auf jeden Fall auf gut laufende Konjunktur und auf gut laufende Aktienmärkte schauen möchte, weil er so ein bisschen auch damit ja, ich sag mal, seine Existenz,
Legitimation, ne?
Legitimation, Existenzberechtigung ableiten möchte. So. Und das kam ja gar nicht. Also da ist die US-Administration offensichtlich wirklich bereit, kurzfristig Schwächen der US-Konjunktur in Kauf zu nehmen. Was ist eigentlich da die Zielsetzung? Naja, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, das Narrativ, was sich wahrscheinlich langfristig durchsetzen wird, ist, die Zielsetzung ist, kurzfristig der Konjunktur durchaus zu schaden, um eben die Zinsen nach unten zu bekommen, dadurch die Schuldenlast für das Land letzten Endes zu drücken und in letzter Konsequenz dann eine Situation, wie wir sie zwischen 2010 und 2020 hatten, herzustellen, die geprägt ist durch ein eher moderates Wachstum, aber eben dauerhaft eher niedrige Zinsen. Und das ist für mich jetzt so eine Entwicklung, die ich tatsächlich so dieser Form nicht auf meiner Bingo-Karte hatte.
Wenn es so wäre, dass es wirklich einen Plan gibt, wäre ich ja schon halbwegs beruhigt. Aber ich habe die Befürchtung, dass es lose Gedankengänge gibt, die man irgendwie dann zu einem Plan zusammenklöppelt. Aber ich glaube tatsächlich gar nicht, dass es den übergeordneten Gameplan da gibt. Ja. Aber gut, wir werden
Was die
sehen.
Sache nicht besser macht, was die
Nee,
Sache nicht besser
absolut
macht.
nicht.
Aber
Absolut nicht,
genau.
ja.
Aber jetzt haben wir lang zurückgeschaut. Jetzt müssen wir vielleicht an der Stelle tatsächlich dann auch den Blick in die Zukunft richten. Wie geht es denn jetzt deiner Ansicht nach weiter? Sowohl mit Blick auf die Aktienmärkte als auch mit Blick auf die Rentenmärkte. Gib uns mal das große Bild.
Also du hattest ja eben schon mal den Nasdaq angesprochen. Ich glaube, da fangen wir am besten mal mit an, auch wenn das natürlich schon im unteren Bereich der Vogelperspektive angesiedelt ist. Aber das kann man dann entsprechend hochziehen. Also gerade die US-Märkte haben ja hart korrigiert. Du hast jetzt gerade für den Nasdaq die historischen Zeiträume schon mal genannt. Das ist schon sehr sehr wahnsinnig. Also man kann ja auch noch mal einen anderen Moment, der vielleicht gar nichts mit der Politik zu tun hat, in Betracht ziehen. Und das war der DeepSeek-Moment. Da ist sicherlich auch gerade in der Technologiewelt, was ja dann, wie wir mittlerweile wissen, durch die Indexgewichtung der großen Player in den anderen Indizes auch etwas gebrochen, zumindest mal ein Stück weit, was die Performance dann auch beeinflusst hat. Gerade das Thema, was uns jetzt die nächsten Tage und Wochen weiter beschäftigen wird, ist für mein Dafürhalten mittlerweile sehr, sehr ordentlich eingepreist und es besteht auch für die Unternehmenszahlen sicherlich das ein oder andere Überraschungsmoment und da können wir, glaube ich, ganz, ganz positiv drauf blicken. Also wenn jetzt vom Nasdaq mal in die anderen US-Indizes gehen, kann es durchaus da das ein oder andere Überraschungsmoment geben und wir sehen dann schon auch wieder eine gewisse Gegenbewegung. Was, Klammer auf, zusätzlich noch durch politische Maßnahmen flankiert werden kann, Klammer zu. In Europa und Deutschland wird es sich weisen. Da gehen wir jetzt mal nicht weiter davon aus, dass es sehr dynamisch wird, weil ja die gesamte Gemengelage doch etwas verworren ist und auch sehr vielschichtig. Aber das sind wir jetzt auch schon seit einigen Jahren gewohnt, dass wir nicht mehr das eine Problem haben, sondern dass wir einen Cocktail aus sehr, sehr vielen verschiedenen Problemen haben. Also da sehen wir wahrscheinlich jetzt keine dynamischen Anstiege mehr, aber ich würde mal fast vermuten, auch keine dramatischen Rückläufe. Also eher mal leicht positiv, eher seitwärts bewegend. Und die Zinsseite, da machen wir uns, glaube ich, aktuell die wenigsten Sorgen rum, weil da auch jetzt gerade für Europa, der Pfad ja vorgegeben ist und auch die Zinsbewegungen jetzt sicherlich volatil werden, aber wir bewegen uns dann in einem Korridor, der keine Schmerzen verursacht. Ja, also da sehen wir eher mal stabile Dinge und auf dem erhöhten Niveau, das wir jetzt durch die Thematik angeschoben haben. Das ist jetzt so die Themen, die ich habe, aber das ist ja schon sehr, sehr handwerklich und da sind wir ja schon sehr auf der praktischen Ebene. Was hältst du denn von der aktuellen konjunkturellen Situation? Weil das ist ja jetzt gerade das Thema, du hast es eben angesprochen. Die USA kommen wahrscheinlich mit einem Mini-Wachstum aus dem Q1 raus, wie jetzt berichtet wurde. Wenn man jetzt mal das Wachstum plant, was ja prognostiziert ist mit irgendwas in 2,5% für die USA in diesem Jahr, da muss ja noch viel passieren, die nächsten 3 Quartale. Wie siehst du das?
Wenn man jetzt Richtung USA blickt, und das ist ja letzten Endes in einer globalisierten Welt ein Punkt, den man schon im Hinterkopf behalten muss, da spielt nach wie vor ja die Musik. Und da gibt es mittlerweile, du hast es gesagt, gewisse Anzeichen einer dann doch etwas deutlicheren Abkühlung. Ich habe auch frische Daten mit dabei, die ich ja vielleicht an der Stelle nochmal anfügen kann. Also es gibt ja dieses schöne GDP Now-Tool von der Atlanta Fed, die jetzt just ein mittlerweile negatives Wachstum für Q2 anzeigt. Also sprich, da ist jetzt möglicherweise das erste Mal, das erste Quartal jetzt dann mit einem Negativwachstum seit längerer Zeit anstehend oder ins Haus stehend. Gestützt wird es durch einen jetzt relativ schlecht kommenden ISM Manufacturing Index, Einkaufsmanager Index, verarbeitendes Gewerbe ist jetzt wieder unter die 50 gerutscht. Das ist die Datenlesung, also wir zeichnen jetzt heute am 2. April auf. Die kam also ganz frisch für den Monat März rein. Zwar nur bei 49 Punkten, aber unter der magischen 50er-Schwelle, also sich zeigt eine entsprechende Kontraktion an. Und interessant da, dass der New Orders Sub-Index und der Produktionsindikator und der Beschäftigungsindikator teilweise sehr, sehr stark eingebrochen sind. Also kurzum, die konjunkturelle Aussicht in den USA hat sich mittlerweile deutlich verschlechtert. Und meine Erwartungshaltung ist die, dass wir tatsächlich in sehr schwieriges Fahrwasser in den USA in diesem Jahr noch gehen. Und Europa wird nolens volens an der Stelle folgen, weil sie es immer tut. Vielleicht mit einer gewissen Abfederung durch die Thematik Schuldenpaket. Allerdings wird sich da Europa von dieser Entwicklung nicht frei machen. Also kurzum, es gibt durchaus ja, ich sag mal, Molltöne, die sichtbar sind. Jetzt müssen wir vielleicht die nächsten Datenlesungen noch abwarten, aber zumindest Stand aktuell, was man an Frühindikatoren reinkommt, sieht es so aus, als würde das Q2 in den USA rein konjunkturell gar nicht mehr so gut aussehen mit den entsprechend damit einhergehenden Implikationen.
Ja,
Und
wenn ich dir da gerade zwei Dinge unterstützend geben darf. Also für Europa Strohfeuer, ja, aber da bin ich, glaube ich, der Meinung, das Strohfeuer haben wir schon hinter uns. Da kommt jetzt der zweite Aspekt, dass ja gerade für Deutschland die Investitionspläne ja Dinge sind, die nicht ad hoc wirken, ne? Also jeder kennt die legendären Brücken oder Straßenbaustellen, die ja da in diesem Paket mit drin sind. Das dauert. Ja, also auch bis sich das in den Bilanzen durschlägt, bis das im Wachstum ankommt. Also vor 26 ist da sicherlich jetzt nichts wirklich spürbar. Natürlich wissend, dass wenn es einmal bekannt ist, die Börse es bereits mit einpreist, das ist mir schon klar. Für die USA, du hast es ja jetzt gerade doch etwas düsterer gemalt, aber kann man, was durchaus so kommen mag, also die Konjunktur ist ja das eine. Wir haben ja aber auch schon häufig erlebt, dass sich die Finanzmärkte von den Echtdaten ja auch abkoppeln. Können wir vielleicht wieder in eine Phase kommen, wo Bad News Good News sind und umgekehrt? Gerade immer mit Hinblick auf die Zentralbanken.
ja, also das ist ein wichtiger Punkt und man muss ja sagen, die konjunkturelle Schwächesituation, die sich justament abzeichnet, die ist ja bekannt. Und wenn man sich ansieht, was haben die Aktienmärkte daraus gemacht? Ja, unisono, wenn man auf die großen Indizes schaut, ja, da sind wir natürlich ein Stück weit eingebrochen. Aber auch mit Blick in die USA, da ist nicht alles schlecht gelaufen. Also wir haben ja gewisse Highlights, wenn man Richtung defensive Titel schaut, wenn man Richtung Dividendentitel blickt, da spielt ja momentan die Musik und das ist ja das Schöne. Also wir reden ja hier nicht von Weltuntergangsszenarien, wir sprechen hier von einer, ich sag mal, möglicherweise in Aussicht stehenden Entwicklung, die gewisse Implikationen für die Märkte bedingt. die aber auch eben Chancen mit sich trägt. Und da ist man dann vielleicht mit eher defensiven Titeln, die momentan sehr gefragt sind und vielleicht, wenn diese Entwicklung sich ein Stück weit fortsetzt, dann eben auch wirklich gut bedient. Dann sind es vielleicht wieder die Dividendentitel, die auch im Q2 sehr, sehr gut laufen. Also es gibt ja auch in einer, ich sag mal, konjunkturellen Situation, die nicht so ganz rosig ist, Opportunitäten und Chancen. Und es ist ja unser Job, die dann eben zu identifizieren und zu nutzen. Ich denke, wenn wir Richtung Zins blicken, und das ist jetzt vielleicht auch eine wunderbare Überleitung, da könnte vielleicht dann auch noch mal eine Chance liegen. Jetzt haben wir über die Konjunktur gesprochen und ganz eng verwoben mit der Konjunkturentwicklung ist ja dann auch letzten Endes die Zinsentwicklung, Christoph. Wie siehst du denn die Zinsentwicklung auf kurze, mittlere Sicht bis zum Jahresende? Gib mal uns ein Gefühl
Ja,
für
also
eure
natürlich muss man da immer den Disclaimer vorsetzen, vorausgesetzt, es passiert jetzt nichts Dramatisches oder irgendwie doch sehr stark Beeinflussendes. Wenn wir dann die zwei wesentlichen Räume mal abtrennen, dann haben wir einmal Europa und Europa ist mittlerweile sehr planbar. Also der Zinssenkungspfad ist da ja quasi im Endstadium. Die EZB hat ja bei ihrer letzten Konferenz einen sogenannten Zielkorridor definiert zwischen 1,75 und 2,25. Und da sind wir jetzt quasi noch eine Zinssenkung von entfernt. Also es ist jetzt gar nicht mehr so viel. Und das wird dann für die nächste Zeit auch in Anbetracht der Inflation, die ja im Griff ist, also das ist ja deutlich stabiler als in den USA, ist es ja auch so das neutrale Niveau, das jetzt viele als neutralen Zins betrachten. Also um die 2 werden wir sicherlich landen. Das ist dann nicht mehr viel bis zum Ende des Jahres und das wird sich dann entsprechend auch in den Renditen niederschlagen. Wir sehen aktuell durch Bonitätsaufschläge, die irgendwo drohen, bisher keine größere Gefahr. Also die Bonitäten der Unternehmen sind relativ stabil, mit einigen Ausnahmen vielleicht, aber in dem Qualitätsbereich, in dem wir uns tummeln, ist es tatsächlich eher mal abnehmender Tendenz. Entgegengesetzt komplett zu Staatsanleihen. Also gerade deutsche, französische Staatsanleihen werden sicherlich hier und da etwas mehr Risikoaufschlag erleben oder erfahren, ganz einfach durch die Ausweitung der Staatsschulden. Ist aber wahrscheinlich eher ein Thema fürs nächste Jahr, weil auch gerade für die Bundesrepublik ja der große Batzen ja erst in 26 beginnt. Wenn man sich die Kurven anschaut, ist ja in 25 so viel gar nicht an Neuverschuldung oder Emissionsvolumen geplant. Zu guter Letzt kann man in Europa noch sagen, und das ist, glaube ich, die sehr gute Nachricht für alle Verwalter als auch Anleger mit dem Fokus auf dem Thema Zinsen. Wir haben wieder eine steile Zinskurve, eine normale Zinskurve. Längere Laufzeiten bieten mehr Rendite als kurze Laufzeiten. Dadurch haben wir natürlich auch wieder die gewohnten Effekte und haben zwischendurch auch wieder planbare Erträge. Zweiter Korridor, ich hatte es gesagt, Europa und jetzt nehmen wir die USA daher. Und da kann man jetzt, glaube ich, einen Beitrag draus machen, der 50 Minuten dauert. Da kann man auch einen Beitrag draus machen, der wenige Sekunden dauert. Wir versuchen es irgendwo am unteren Ende anzusiedeln. Sicher ist, da das nicht sicher ist. Wir wissen nicht, wie die Inflation sich bewegt in den USA. Da gibt es ja bereits auch Inflationserwartungen, die weit über die 3% wieder hinausgehen auf Jahressicht. Und weitere Senkungen, die Fed ist da ja sehr, sehr zurückhaltend, weil man ja schon merkt, dass hier eine Gegenposition zur Administration aufbauen. Die Terminmärkte, wenn wir uns die mal ganz nüchtern anschauen, das ist ja das, was wir nur mal ablesen können, die sagt aktuell bis zum Jahresende 2 Senkungen und bis zur Jahresmitte eine Senkung. Ob das so eintritt, ganz ehrlich, der April ist da, glaube ich, ein wegweisender Monat, wenn wir sehen, wohin es geht, beim Thema Zölle, beim Thema Inflation. Wird sich das Bild sicherlich schärfen, aber die Terminmärkte müssen wir jetzt mal so als den Konsens hinnehmen. Ob das so kommt, ganz ehrlich, kann ich an der Stelle nicht beurteilen. Sicher ist nur, wenn die Zinsen gesenkt werden, wird das sicherlich einen positiven Impact auf die Aktienmärkte haben.
Ja, wenn ich da vielleicht kurz die Terminmärkte noch mal was dazu sagen darf, das ist tatsächlich so, also die Terminmärkte, Also ich finde es faszinierend, wie da teilweise das Pricing ist. Also ich kann mich
Ja,
erinnern,
das stimmt, ja.
als letztes Jahr, als Trump zum Zeitpunkt der US-Wahl wurden für 2025 an den Terminmärkten 10 Zinssenkungen eingepreist in den USA. Und das ist natürlich sehr heftig. Und das hat sich dann alles, es wurde dann alles in der ersten Euphoriewelle Trump und ist gut für die Börsen und für die Wirtschaft mehr oder weniger rückabgewickelt. Das ging ja sehr, sehr flott. Und jetzt haben wir plötzlich seit Amtseinführung eine Gemengelage, die darauf hindeutet, dass eben die Konjunktur zumindest jetzt mal die ersten ein, zwei Jahre vielleicht nicht so wichtig sind oder ist, wo vielleicht dann doch gewisse Zinssenkungsideen im Raum stehen könnten, aber die Terminmärkte preisen es nicht. Also wenn wir vielleicht zum Ende hin nochmal uns gegenseitig abfragen, was wir quasi dann fürs Q2 auf unsere Bingo-Karte setzen, wäre das zum Beispiel ein Aspekt, den ich einfach nochmal herausgreifen würde und sagen würde, vielleicht sehen wir auch, wie du es ja auch gesagt hast, dann nochmal eine Überraschung, dass man dann vielleicht statt der 2 bis 3 gepreisten Senkungen für 2025 dann, wenn wir im Q2 nochmal sprechen, dann sich bei 4 oder 5 sind oder noch mehr. Also
Ja.
das wäre auf jeden Fall spannend.
Was du natürlich gerade in den USA nicht ausschließen kannst, bei allem, was da jetzt gerade passiert, auch politisch motiviert, dass er natürlich irgendwann anfängt, nach der Fed aktiv zu greifen. Ja, also dass er da wirklich dann irgendwann aktiv mit eingreifen möchte, auf welchem Wege auch immer, dann wird es natürlich relativ gefährlich, für die Preise vor allem. Aber das ist auch nicht auszuschließen. Deshalb, bei vielen US-Sachen müssen wir es ehrlicherweise auf Sicht fahren und auf uns zukommen lassen, weil sonst kommen wir nicht zu einem realistischen Ende. Da gibt es so viele Auswüchse, die man da besprechen könnte. Das ist schon irre. Ja.
So ist das. Ja, Mensch, Christoph, wir haben jetzt einen wilden Ritt hinter uns. Wir haben das Q1 zurückgeschaut. Wir haben die Aktienmärkte besprochen, die Konjunktur besprochen, die Zinsen besprochen. Ich wüsste nicht, was man noch besprechen kann, bis auf, ich habe es ja schon angeteased, was denn für Q2 auf deiner Bingo-Karte steht. Das würde mich jetzt dann natürlich interessieren. Was steht denn drauf? Wir werden natürlich dann am Ende auch schauen, ob du dann gewonnen hast oder nicht.
Ja, genau, um diesen Druck eben auszuweichen, möchte ich das sofort spiegeln. Weil du hast eben ganz offensiv und ganz ungehemmt auf meine Bingo-Karte gespickt. Deshalb möchte ich jetzt erstmal deine Bingo-Karte hören. Was steht denn bei dir drauf
Da bin
für
ich
das
gespannt.
Q2? Was wird uns beschäftigen? Wo werden wir sicherlich im nächsten Talk drüber reden müssen?
Ja, also ich sag's mal so, also auf meiner Bingo-Karte steht, dass dieser Trend, den wir jetzt im Q1 gesehen haben, nämlich dass Value-Dividendentitel und defensive Titel tendenziell besser laufen als teure Technologietitel. Ich glaube, dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Das wird so weitergehen. Zinsseitig und auch konjunkturseitig könnte ich mir vorstellen, auch das habe ich ja schon leicht angedeutet, dass sich diese GDP Now-Thematik, die ich vorhin angesprochen habe, dass das jetzt konjunkturell frühindikatorenmäßig in den USA gar nicht mal so schön ausschaut und ein paar Molltöne schon da sind, dass es da sich ein Stück weit verdüstert im Q2, also dass wir mehr über das Thema US-Konjunktur und Schwäche der US-Konjunktur sprechen. Und vielleicht zum Abschluss noch, das habe ich eigentlich schon auch angedeutet, also ich glaube wirklich, dass die Technologiewerte weiter schwach bleiben. Jetzt bin ich brennend gespannt auf deine Ansätze. Was glaubst du? Erzähl mal.
Ich habe das ja nur gemacht, damit wir nicht Gefahr laufen, beide zusammen den Gewinn teilen zu müssen beim Bingo. Ja, also
Ja.
ich würde es ein Stück weit anders sehen, gerade im Hinblick auf die Technologietitel. Das weißt du, das ist bei mir philosophisch schon fast verwurzelt. Ich glaube eher, dass sich da doch die ein oder andere Chance noch zum Nachkauf bietet.
Als Facebook-Aktionär der ersten Stunde würdest du das natürlich sagen.
Ja, hätte ich sie behalten, säße ich nicht hier. Nein, aber es ist am Ende des Tages, glaube ich, eine gute Gelegenheit, wenn man das Ganze etwas länger betrachtet als zum Jahresende, sich doch noch mal das ein oder andere, was jetzt wirklich sehr, sehr unter die Räder gekommen ist. Und man darf ja nicht vergessen, die Unternehmen sind ja nicht von heute auf morgen dramatisch schlechter geworden, sondern die Stimmung hat sich einfach nur verändert. Dass wir da sicherlich sehr, sehr gute Renaissancen erleben werden, wenn man die Chance nutzt, hier und da was mitzunehmen. Das zweite Thema, was ich glaube ich noch draufschreiben würde, ist das Thema Zölle. Ich weiß, wir können es alle leidlich nicht mehr hören, weil es auch mehr Platz einnimmt, als es eigentlich einnehmen sollte. Aber davon abgeleitet sehe ich doch die Gefahr, wenn es denn bei dem harten Kurs bleibt, dass es sicherlich am Ende des Tages für die Konjunktur und als auch für die Inflation ein echter Schlag ins Kontor wäre, wenn es da wirklich dauerhaft hoch bliebe. Ja, und zu allerletzt würde ich einfach mal vermuten, dass es sich eine deutlich politischere oder deutlich stärker politische Einmischung in das Geschehen am Aktienmarkt gibt. Also auch wenn die Administration betont, dass sie sagen, na ja, das ist halt jetzt mal schlimm und das tut jetzt mal weh, aber da müssen wir jetzt durch. Ich glaube, die Geduld ist da sehr, sehr kurzfristig. Ich glaube, da wird es gerade zum Mitte des Jahres das ein oder andere geben, wo man versucht, die Märkte durch politische Themen bei Laune zu halten. Sei es das Thema Steuer, sei es das Thema Deregulierung, oder halt auch einfach nur, wenn man wieder auf den Kryptozug aufspringt, den wir ja gar nicht angerissen hatten in dieser Folge. Aber auch da gibt es ja Implikationen direkt auf die Risikoassets. Deshalb bin ich da sehr sicher, dass es das ein oder andere auf jeden Fall geben wird.
Okay, ja, sehr schön. Das waren schöne Schlussworte, weil wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende angekommen. Also vielen, vielen Dank, Christoph, für deine interessanten Insights, die du uns geliefert hast. Ich fasse mal vielleicht zusammen. Du kannst auch gerne dazwischen grätschen, wenn ich jetzt an der einen oder anderen Stelle dich dann falsch zitiere. Also ich glaube, man kann sagen, selektive Chancen nutzen, auch im Zweifelsfall in Bereichen, die jetzt wirklich im Q1 genutzt, letzten Endes geschwächelt haben. Da gibt es ja dann vielleicht auch doch das ein oder andere interessante Unternehmen mit einem schönes Geschäftsmodell, was man jetzt günstig kaufen kann, auch wenn es Technologie ist. Chancen auf der Zinsseite gibt es und da seid ihr gut in euren Strategien entsprechend positioniert. Ihr habt überwiegend selektive Anpassungen genommen, auch vorgenommen, auch vor allem deshalb, weil ihr letzten Endes durch eure breite Diversifikation eigentlich jetzt nur punktuell nachjustieren musstet und werdet es dann auch in Zukunft entsprechend so handhaben. Du erwartest oder ja, erwartet deutlich politischere Börsen, aber fühlt euch durch die breite Diversifikation, die ihr eben entsprechend in euren Portfolien habt, gut abgefedert. Und zu guter Letzt, die positiven Überraschungen sind wie immer auch an der Börse nicht ausgeschlossen. Das muss man auch auf der Rechnung haben. Aber auch da habt ihr durch eure breite Aufstellung die Chancen gewahrt, um entsprechend dabei zu sein. Habe ich das gut gemacht,
Ich hätte
Chris? Ja.
es selber nicht besser machen können, Marco. Alles gut. Nein.
Okay.
Sehr hervorragend.
Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann haben wir das wunderbar zusammengefasst. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank. Immer schön,
Gerne.
in den Maschinenraum unserer Vermögensverwaltung zu blicken. Ja, liebe Zuhörer, wir freuen uns immer auf Feedback. Wenn es also da an der Stelle den Bedarf gibt, dann gerne an info@fuggerbank.de schreiben und uns Feedback geben. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir Sie noch auf die zwingend notwendigen rechtlichen Hinweise aufmerksam machen. Denn Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und ist nicht garantiert. Die dargestellten Standpunkte und unsere persönlichen Meinungen stellen keine Anlageberatung oder gar Empfehlung dar und können sich ohne Mitteilung auch jederzeit ändern. Daten und Informationsquellen wurden von uns als verlässlich eingestuft, wurden aber nicht von unabhängiger Seite nochmal geprüft. Weitere Details dazu finden Sie in unserer Podcast-Beschreibung. So, Christoph, damit bleibt mir jetzt nichts weiter, als mich für deine Anwesenheit zu bedanken, bei unseren Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit. Und falls Sie mögen, hören wir uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Dann wieder mit der Kollegin Andrea Kreisel. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.
Alles Gute, danke dir.